Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 15. März 2024. In Deutschland verbreitet sich eine Art Gesinnungspolizei. Das hat damit zu tun, dass die Mächtigen, dass die Regierenden spüren, dass ihnen die Fälle davonschwimmen. Sie klammern sich an die Macht und sie versuchen, Kritiker in ein schiefes Licht zu stellen und diese Denunziationsmentalität von oben, die wird zunehmend zu einem Problem, allerdings zu einem erkannten Problem. Ein Fall ist mir da besonders ins Auge gestochen aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist eine Schülerin, eine Gymnasiastin in Darmgarten abgeführt worden und sozusagen polizeilich dann auch wurde sie verhört. Warum? Weil sie einen TikTok-Beitrag veröffentlichte, in dem eine AfD-Werbung eine Rolle spielte, dann aber auch der Begriff Heimat. Und die Verwendung des Begriffs Heimat ist diesem Mädchen offenbar als mutmaßliches Gesinnungsdelikt ausgelegt worden. Und der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern hat nun die Ingewahrsamnehmung des Mädchens durch die Polizei als verhältnismäßig bezeichnet. Aus schweizerischer Sicht würde ich da ein eher anderes Adjektiv verwenden, absolut unverhältnismäßig, aber es zeigt Ihnen einfach, wie sich hier die Stimmung, auch die Feindseligkeit zwischen den Regierenden und der Bevölkerung verschärft. Und das ist ein Problem für die Demokratie natürlich. Allerdings, da bleibe ich Optimist. Ich glaube, es führt eben dazu, gerade solche Nachrichten, solche Vorfälle führen eben dazu, dass immer mehr Leute einfach nur noch den Kopf schütteln und sich von diesem ganzen Unsinn abwenden und dann eben politischen Alternativen, mutmaßlichen anderen Optionen zuwenden. Das ist nicht ein Anschlag auf die Demokratie, wie es dann immer heißt, vor allem von Seiten des Verfassungsschutzes, sondern das ist die Demokratie. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen und man wählt etwas, man stellt fest, dass man sich geirrt hat und dann wählt man halt etwas anderes. Aber eben die, die mal gewählt worden sind, die haben dann natürlich Entzugserscheinungen, die wollen unbedingt an der Macht bleiben. Der russische Präsident Wladimir Putin, der in unseren Breiten ja kaum mehr namentlich erwähnt werden darf, sozusagen der Lord Voldemort der internationalen Politik, um es da mit Harry Potter auszudrücken. Er hat in diesem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen etwas Interessantes gesagt. Darüber lesen Sie nichts in den deutschen Medien. Er wird zitiert mit der Aussage, die Klügeren werden sich Gedanken machen. Putin erwartet Vernunft von den Deutschen, dies im Hinblick eben auf diese Taurus-Lieferungen. Und da hat ja der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, den ich auch etwas, um sie zu provozieren, den Friedenskanzler nenne. Er ist der relative Friedenskanzler. Gut, Sie werden einwenden mit Recht. Das ist auch nicht so schwer, wenn Sie da umzingelt sind von den Strack-Zimmermanns und den Kiesewetters. Dann sind Sie mal noch schnell eine Friedenstaube da. Friedenstaube unter diesen Feitstänzern des Unfriedens. Aber trotzdem, man muss das hier einfach positiv herausstreichen. Bis jetzt hält Bundeskanzler Scholz an seinem Veto fest. Und er hat ein sehr wichtiges Argument gebracht da in der Bundestagsdebatte. Er hat nämlich gesagt, wir dürfen doch diesen man hat ihm ja vorgeworfen, durch dieses abgelauschte Geheimgespräch der Offiziere sei nun unwiderruflich klar, dass man den Taurus in die Ukraine liefern könne, ohne dass man deutsche Spezialisten dorthin schicke. Das war ja auch ein Argument von Scholz gewesen, um diese Lieferungen abzublocken. Es braucht ja gar keine Bundeswehrsoldaten. Stimmt ja nicht, was der Kanzler sagt. Wir können den Taurus ja schicken. Und jetzt hat Scholz etwas sehr Interessantes dagegen gehalten. Er hat nämlich festgestellt, dieser Taurus ist eine hochgefährliche Mittelstreckenwaffe, 500 Kilometer Reichweite, mehr Reichweite als die von Frankreich und Großbritannien gelieferten Marschflugkörper. Das heißt, dieser Taurus könnte den Kreml treffen. Und dann das Bemerkenswerte, selbstverständlich niemals dürfen die Deutschen den Ukrainern diese Waffe zur Verfügung stellen, ohne deutsche Experten, die den Einsatz des Taurus vor Ort kontrollieren. Das ist bemerkenswert. Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Regierung Selenskyj. Scholz scheint da erkannt zu haben, dass eben Selenskyj möglicherweise mit so einem Eskalationsszenario liebäugeln könnte, wie ich es hier auch schon in den Raum gestellt habe. Deshalb, wenn wir dem diese Waffe geben, dann ist das Höllentor geöffnet der Eskalation. Deshalb wäre es zwingend eine Conditio sine qua non, dass dieser Taurus nur im Verbund mit deutschen Kontrolleuren, mit deutschen Spezialisten in die Ukraine geliefert werden könnte. Also es kann keine Rede davon sein, dass die Deutschen da nicht vor Ort in der Ukraine gewissermaßen gegen Russland ins Feld ziehen müssten, wenn auch nur als gewissermaßen Überwachungsoffiziere und Überwachungsspezialisten des Taurus. Und die Bundeswehr gegen Russland, meine Damen und Herren, das wäre der Sprung in den Abgrund. Das wäre natürlich auch die Möglichkeit einer Weltkriegseskalation. Und es ist einigermaßen betrüblich, dass da unter den tonangebenden Mainstream-Politikern in Deutschland, denen allerdings derzeit rabiat die Fälle davonschwimmen, dass unter denen der Kanzler, der vielgeschmähte Kanzler, einer der letzten ist, der diese Sachverhalte klar erkennt. Also, da muss man doch mit einer gewissen maßvollen Bereitschaft zum zurückhaltenden Lob in Erscheinung treten. Chuck Schumer, der US-Senator, ruft zu Neuwahlen in Israel auf und kritisiert Netanjahus Führung. Das sind doch in der Deutlichkeit neue Töne aus den Vereinigten Staaten. Gegen die Entscheidung des Bundeskanzlers Pistorius macht Taurus Marschflugkörper einsatzbereit. Das ist ja auch bemerkenswert, dass da der hochbeliebte, gemäß Umfragen, Wehrminister Pistorius, ungeachtet da der roten Linien des Kanzlers in die Gegenrichtung arbeitet. Das zeigt, wenn ich es richtig interpretiere, doch auch einen gewissen Kontrollverlust, eine Auflösungserscheinung da in dieser Ampelregierung. Doch man muss wissen, auch dort, wo die Luft draußen ist, kann es noch zusammenhalten. Es gibt ja entsprechende Luftdruckexperimente. Wenn Sie zwei Halbkugeln da zusammensetzen, nehmen Sie die Luft raus, dann halten Sie erst recht zusammen. Das kann natürlich auch in der Politik vorkommen. Habecks Kampagne zum Energiewechsel kostete den Steuerzahler bisher 64 Millionen Euro. Das ist eine Anfrage der AfD gewesen. Habeck hat Deutschland mit Plakaten tapeziert. Liebe Duschfans, ein Energiespar-Duschkopf spart 30% Energie für Warmwasser. Also die grüne Wende muss den Deutschen nicht nur am Portemonnaie sozusagen abgezwackt werden, sondern man muss das Ganze auch noch begleiten mit einer propagandistischen Umerziehungskampagne. Da haben die Werbebüros haben natürlich Freude. Das Ganze kostete 2022 gemacht, kostete 64 Millionen Euro einfach für so eine sinnlose Werbekampagne, für eine Propagandakampagne der eigenen Regierung. Putin sagt, Wahlergebnis wird Entwicklung Russlands in den kommenden Jahren beeinflussen. Viele Artikel erscheinen jetzt bei uns, bei Ihnen, über Russland als Diktatur und was für ein himmeltrauriges System die da haben. Meine Damen und Herren, das mag ja sein. Ich kann das nicht beurteilen. Ich lebe nicht in Russland und ich glaube im Moment sehr, sehr wenig, was über Russland geschrieben wird. Aber sehr gut möglich, dass sich dieses Russland innenpolitisch in eine völlig falsche Richtung entwickelt, die uns nicht gefällt. Dann aber folgen zwei aus meiner Sicht wichtige Punkte daraus. Erstens folgt daraus nicht, dass wir jetzt sozusagen deswegen mit Russland in einen Krieg gehen sollten. Ich meine, es gibt viele Länder, deren Entwicklung uns nicht passt. Wir können doch nicht mit allen in einen Kriegszustand treten. Und zweitens müssen die Russen mit diesen innenpolitischen Problemen selber fertig werden. Wir haben gar nicht die Macht, die Russen oder die Chinesen sozusagen auf den Weg der bundesrätlichen, direktdemokratischen Erleuchtung der Schweiz zu bringen oder mit den Systemen zu beglücken, die sie da in Deutschland oder in Österreich haben. Da fängt doch die ganze Überheblichkeit, da fängt der der Übermut, wir schaffen das bereits wieder an. Und wenn Politiker sagen, wir schaffen das, dann wird es eben gefährlich, auch in der Außenpolitik. Also, wenn ich hier eine etwas neutrale Position einnehme, dann nicht deshalb, weil ich damit die Aussage verbinden möchte, dass in Russland alles hervorragend läuft oder dass mir alles gefällt, aber es ist auch gar nicht so wichtig, was mir da gefällt, innenpolitisch oder innenpolitisch. Das müssen die Russen selber mit sich ausmachen. Diese Probleme müssen sie selber lösen. Wir müssen beurteilen, ob Russland für uns eine Gefahr ist, ob die Russen uns angreifen, ob die europäische oder die westliche Zivilisation durch den Ukraine-Krieg bedroht ist. Und da muss ich einfach sagen, dass mir vorher ein paar andere akutere Bedrohungen einfallen, die die westliche Zivilisation erschüttern. Und die meisten dieser Bedrohungen haben weniger mit Russland zu tun, als mit unserer Dummheit bzw. mit der delegierten Dummheit unserer Politiker. Da müssten wir doch in den Spiegel schauen und nicht immer nur mit dem Finger selbstgerecht auf die anderen weisen. Steigen die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf 345%. Das ist eine Meldung in der FAZ heute Morgen. Laut einer Analyse des Bundesfinanzministeriums werden die Ausgaben des Staates bis 2070 künftig steigen. Im ungünstigsten Szenario steigt die Schuldenquote enorm. Das ist die fatale Wachstumsdynamik des Staates. Das ist der Sozialismus. Sozialismus ist ja nicht einfach nur Militärparaden auf dem Roten Platz oder in Ostberlin mit Erich Honecker. Sozialismus heißt, dass das Kollektiv dominiert, dass der Staat sich immer mehr ausbreitet und dass die Freiheit unter die Räder kommt, die Freiheit der Bürger und die Freiheit der Unternehmen. Der Sozialismus heißt letztlich, dass der Staat sich anmaßt, die Lebenslasten und die Eigenverantwortung der Menschen auf sich zu nehmen, und damit überfordert er sich. Und je mehr der Staat sich natürlich einmischt, desto repressiver, desto autoritärer wird er. Das sehen Sie auch in Deutschland. Da müssen Sie eben anfangen, die Meinungen zu kontrollieren, die Gesinnungen unter Verdacht zu stellen. Dann haben Sie einen Verfassungsschutz, der sich immer mehr als Bedrohung auch für die eigene Verfassungsordnung entpuppt. Das sind die zwangsläufigen Begleiterscheinungen sozialistischer Irrwege. Der Sozialismus ist eben nie besiegt worden oder abgeschafft, sondern der Sozialismus ist einfach immer wieder pleite gegangen. Aber dann kommt er wieder zurück, etwas neu angemalt, etwas neu lackiert, und die Leute lassen sich immer wieder auf die gleichen längst widerlegten, aber eben nicht abgeschafften Experimente ein. Das ist die ganz große Gefahr. Allerdings, was mich wiederum mit einer gewissen Zuversicht erfüllt, ist, dass ich doch beobachte, wie verschiedene Zeitungen jetzt gemerkt haben, dass zum Beispiel dieser Verfassungsschutz ein Problem ist. Wir warnen ja schon sehr, sehr lange, aber seit neuestem ist auch die Neue Zürcher Zeitung hier aufgesprungen, hat gerade heute ein Interview mit einem deutschen Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, der ein Buch geschrieben hat, ein Herrn Brotkorb, Matthias Brotkorb, der hat da ein kritisches Buch geschrieben, Gesinnungspolizei im Rechtsstaat, eine scharfe Kritik am deutschen Verfassungsschutz. Und das sind gute Zeichen, dass jetzt auch aus Deutschland und zum Teil auch etwas beflügelt, vielleicht dadurch ausländische Medien, hier ein Problembewusstsein geschärft wird, beziehungsweise ein Problembewusstsein, das sie ja schon lange haben, dass das nun auch in der öffentlichen Arena ausgesprochen wird und dass man das nicht einfach unter dem Deckel halten kann. Russlands Scheinwahl, wenn der Führer sich beklatschen lässt. Auch noch einmal die Frankfurter Allgemeine. Der Führer, ja, das sind eben die schrecklichen Verharmloser, die schrecklichen Vereinfacher, die mit solchen hochgepeitschten Moralisierungen komplett irreführende historische Gleichsetzungen vornehmen. Die Dämonisierung Putins, und man versucht jetzt eben auch die innenpolitische Lage, die innenpolitische Situation Russlands, so wie man sie dann einfach eben darstellt, als Argument zu nehmen, um den Krieg zu rechtfertigen. Das ist ein ganz gefährliches Irrargument. Denn wie auch immer sich Russland innenpolitisch entwickelt, das wird für uns erst dann ein Problem, wenn die Russen uns direkt angreifen. Sonst ist es primär ein Problem für die Russen und nicht unser Problem. Und gefährlich ist, wenn man anfängt, diese Dinge zu vermischen. Und noch gefährlicher ist es, meine Damen und Herren, wenn wir schon dabei sind, dass eben diese Diskussion so einseitig und so emotional geführt wird. Das ist ja für mich immer der sicherste Kompass. Ich weiß ja auch nicht über alles Bescheid. Ich bilde mir nicht ein, dass ich alles genauer weiß als die anderen. Aber wofür ich glaube, ein gewisses Gespür zu besitzen, aufgrund einer langjährigen Erfahrung als Journalist, aber das ist auch Lebenserfahrung. Ich glaube, ich habe ein Gespür zu merken, wenn eine Diskussion einseitig läuft. Und sobald sie abgekanzelt werden, weil sie irgendetwas sagen, was einer offiziellen Erzählung widerspricht, wenn man ihnen dann vorwirft, sie seien ein Klimaleugner, ein Corona-Leugner oder ein Putin-Leugner oder ein Putin-Versteher oder wie diese Zuschreibungen dann immer heißen, da merken sie, hier stimmt etwas nicht. Und die Art und Weise, wie wir eben diskutieren bzw. nicht diskutieren, die macht mich misstrauisch. Daraus leite ich dann die Notwendigkeit ab, Gegensteuer zu geben. Und das ist das Credo der Weltwoche. Wir versuchen nicht recht zu haben, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Aber wir probieren, immer dann etwas auszubalancieren und die andere Sicht zu bringen, wenn wir merken, das ist so vernagelt, das marschiert jetzt alles in die gleiche Marschkolonnenrichtung. Das ist ungesund, das ist nicht gut. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt vor den Folgen eines russischen Siegs der Ukraine. Das sei ein Angriff, das sei eine Bedrohung für Europa. Frankreich sei eine Macht des Friedens und deshalb seien auch NATO-Truppenentsendungen da denkbar. Ja, Präsident Macron ist wenigstens konsequent, oder? Er nimmt diese Rhetorik beim Wort und sagt, jawohl, das ist eine Bedrohung für Europas Frieden. Und wenn es eine Bedrohung für Europas Frieden ist und für unser Leben und so weiter, dann müssen wir da auch bereit sein, selber einzumarschieren. Nun, ich teile diese Prämisse nicht. Ich sage nicht, dass der Ukraine-Krieg eine Bedrohung für den europäischen Frieden ist. Für den europäischen Frieden bedroht vor allem die jahrzehntelange Vernachlässigung der eigenen Verteidigungsfähigkeiten, die natürlich auch Appetit wecken kann. Aber der Ukraine-Krieg ist nicht der Anfang eines imperialistischen Eroberungskriegs Russlands. Natürlich ist das theoretisch möglich, aber ich halte das für unwahrscheinlich. Und vor allem muss man aufpassen, wenn man diese Betrachtungsweise vornimmt, ja, dann muss man wie Macron am Schluss eben auch die Konsequenz ziehen und sagen, da müssen wir aber auch selber kämpfen. Ist ja zynisch, wenn wir einfach die Ukrainer sterben lassen. Also ich würde eine andere Logik vorschlagen. Ich würde sagen, wir müssen das Ganze eingrenzen und auf dem Verhandlungsweg beenden. Macron zeigt einfach, was der Weg ist, wenn man dieses Gerede über die bedrohte Freiheit hier ernst nimmt. Und da gibt es ja viele in Deutschland, die das auch so sehen, vor allem in den Medien. Das müsste dann aber heißen Konsequenz, sonst ist es einfach nur Heuchlerei und Geschwätz. Das müsste dann heißen, dass man eben wirklich auch eigene Truppen dorthin schickt, mit der Konsequenz, dass man in einen dritten Weltkrieg hineinmarschiert, was ja völliger Wahnsinn wäre. Also das ist hier die Eskalationsspirale und gefährlich ist, dass eben führende europäische Politiker wie Macron offensichtlich genau in diese Richtung zu marschieren bereit sind. Taurus-Debatte geht weiter, darüber haben wir uns schon unterhalten. Die Europäische Zentralbank kauft weiterhin Anleihen, das heißt, diese Politik, die meines Erachtens verfassungsregelwidrig ist, eben Staatsschulden zu kaufen durch die Europäische Zentralbank, die geht weiter. Man versucht jetzt einfach mit neuen Methoden die Politik des billigen Geldes fortzuführen. Aber der Wahnsinn wird nicht vernünftiger, wenn man ihn mit veränderten Mitteln in die Wirklichkeit umsetzt. Es bleibt dann eben immer noch Wahnsinn, beziehungsweise es bleibt immer noch falsch. Meine Damen und Herren, das war's schon von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein wundervolles, den Umständen entsprechend entspanntes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder sehen. Machen Sie es gut. Und dann habe ich auch die letzten Reste meines Jetlags überwunden. Wobei, ist gar nicht so schlecht, wenn man Jetlag hat, dann ist man am Morgen früh, wenn man diese Sendung aufzeichnet, etwas wacher, als man es sonst vielleicht wäre. Also, bis bald, macht's gut.